Julia, hast du einen neuen Lieblingsspieler?
Seit heute ja.
Einen neuen Lieblingsspieler bei Heidenheim?
Ja.
Einen neuen Lieblingsspieler in der Bundesliga?
Ja.
Neuen Lieblingsspieler auch mit Frankfurt einbegriffen?
Nein.
Okay, aber darüber wird zu reden sein und natürlich über das Training von den Heidenheimern. Ihr hört es gleich im Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Hallo, hallo und willkommen zurück am 12. Tag der Club-Podcast-Tour. Wir sitzen hier gerade in Wolders neben dem Fußballplatz. Ein bisschen überdacht, ab und zu regnet es, ab und zu scheint die Sonne. Es ist ein Wirrwarr, es wechselt sich immer wieder ab. Und wir sitzen gerade hier auf den beiden Bierbänken. Die Heidenheimer haben sich verabschiedet, sind Richtung Hotel gegangen. Da gibt es wahrscheinlich gerade Mittagessen zwischen Standardeinheit Nummer 1 und Standardeinheit Nummer 2. Und morgen geht es zum Testspiel gegen Racing Straßburg. Wir haben heute nicht so viel gesehen im Training. Es war recht überschaubar, aber Fazit, das wir auf jeden Fall mitnehmen, ist nichts Neues, aber alle sind übertrieben nett hier.
Ja, also ich muss sagen, ich kennt ihr das, wenn man so ein wohliges Gefühl hat einfach? Und das habe ich gerade. Und das finde ich, hat man sehr selten. Einfach so ein Gefühl, als würde man die ganze Welt umarmen wollen. Und das hat mir gerade Patrick Meinker beschert.
Warum denn?
Also, wir haben mit Patrick Meinker später aufgenommen. Das war schon im Vorhinein klar, dass wir mit Meinker auf jeden Fall unsere Reels machen werden. Und als die Mannschaft reingekommen ist, also erstmal muss man sagen, bei den anderen wird schon immer alles abgesperrt. Es wird geguckt, wo die Fans hin dürfen, wo die Spieler hin dürfen. Je nachdem, die Offiziellen sind auch nicht immer direkt so begeistert, dass man da ist. Und hier, die wussten direkt, wer wir sind. Wir sind angekommen, die ganzen Spieler kommen. Da rennt mal ein Kind dazwischen, das ist ganz egal. Der liebe Patrick ist direkt zu uns gekommen, hat sich vorgestellt, hat den Anton noch erkannt, weil Anton schon zweimal in Heidenheim war. Und es war einfach so ganz herzlich alles. Und hier sind so ein paar Kinder rumgerannt, da hat sich Sienzer auch ein paar Mal umgedreht, obwohl er mit Flanken beschäftigt war, aber trotzdem, dafür war noch Zeit. Und es war so eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Und es war mein erstes Mal in Heidenheim und ich will wieder hin.
Ja, es war auf jeden Fall sehr familiär hier. Auch die Sachen, die wir nicht aufnehmen durften, weil natürlich Standards eine Geschichte sind, wo vor allem Frank Schmidt, glaube ich, ein Auge drauf hat, dass man vielleicht nicht sofort in die Saison geht und allen alle verschiedenen Varianten auf dem Silbertablett serviert. War auch super nett, so, ha, hier vielleicht jetzt gerade nicht. Geht mal vielleicht lieber rüber und guckt, was die anderen Hüter, was die beim Fußballtennis machen. Und das ist ja auch vollkommen verständlich und okay. Wir haben dementsprechend nicht krass viele Trainingsfazit, aber Heidenheim ja auch ein Team, wo sich im Sommer am wenigsten getan hat.
Ja, es hat sich wirklich nicht viel getan. Ja, es ist die Frage immer, ob es zu wenig dann ist. Wahrscheinlich schon. Aber es ist ja auch gut, wenn sich nicht zu viel ändert, dass es eine eingespielte Mannschaft bleibt, dass alles irgendwie so in so einem schönen Umfeld bleibt, so schön familiär bleibt, dieser Zusammenhalt, dass der bleibt. Aber insgesamt kann man, glaube ich, schon sagen, hat sich jetzt bei Heidenheim nicht wirklich viel getan.
Ja, was ich mich gefragt habe und was ich auch dann im Vorhinein des Trainings dich gefragt habe, was macht man als Trainer, wenn man aus so einer Saison geht? Du wirst 16., spielst Relegation. Und dann ist die Frage, nächstes Jahr ist natürlich der Anspruch, das in irgendeiner Form besser zu machen, im Idealfall die Relegation zu umgehen, die Klasse zu halten. Das muss das erklärte Ziel sein. Aber was ist mein Ansatz? Brauche ich neue Spieler? Brauche ich andere Spieler? Müssen ein paar gehen? Überlege ich meinen Spielstil komplett zu überarbeiten? Will ich den perfektionieren, aber gleich beibehalten? Und ich habe mich gefragt, was probiert Frank Schmidt in der nächsten Saison anders zu machen? Was wird er gleich machen? Und habe wenig Aufschlüsse bekommen jetzt in dem Training. Finde es aber dann auf jeden Fall für den Saisonstart eine spannende Frage, ob Heidenheim sich einen Ticken neu erfinden wird oder einfach genau das Gleiche, was die letzten 2 Jahre gespielt haben, weiter runterspielen und gucken, darüber eben Stück für Stück ihre Punkte reinzuholen.
Ja, es ist so ein bisschen fraglich, weil auch jetzt natürlich wahrscheinlich wieder das Ziel ist, das erste Ziel, einfach die Saison zu überstehen, ohne abzusteigen. Und dann ist halt die Frage, ist da so viel da, um sich irgendwie dann komplett neu zu erfinden? Oder wird es dann wirklich so sein, dass man einfach die Abläufe, die man schon gut kann, aber einfach noch perfektioniert, dass es nicht direkt im direkten Abstiegsrennen sich entscheiden muss erst?
Ist auf jeden Fall spannend, was du gerade schon angesprochen hast, direkter Abstieg verhindern. Das wurde hier aber auch von allen klar kommuniziert. Man hört schon links und rechts, wir werden als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, wir werden die 18. Und die Rolle nimmt man aber eigentlich, glaube ich, hier ganz dankend an, dass man als Underdog sofort schon weiß, für uns geht es nur um Klassenerhalt, für uns geht es darum, 2 bis 3 Teams im Idealfall hinter uns zu lassen. Und wenn du damit schon von vornherein reingehst, glaube ich, dass das eher darauf hindeutet, dass du sagst, Spielstil, selbe Saison und wir perfektionieren, wir holen das Maximum aus den Standards raus, wir gucken, dass wir unsere Umschaltaktionen konsequent zu Ende spielen, wir stehen in einem guten, tiefen Block und deswegen glaube ich, dass ich bei Heidenheim mit Blick auf die Kickbase-Relevanz auch gar nicht so viel tun wird.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also das kann ich mir auch vorstellen. Die, die relevant waren, werden wahrscheinlich wieder relevant sein. Aber du hast natürlich viele, viele günstige Starter für dein Team. Weswegen Heidenheim in der Hinsicht gerade für den Anfang schon interessant ist. Und mit Patrick Mainka natürlich zwar einen teuren, aber auch eine solide Punktemaschine.
Ja, Patrick Mainka auch als einziger Mann über 10 Millionen. Das heißt, ansonsten bist du mit dem Start wirklich mit ein paar günstigen Schnappern dabei, die dir zumindest konstante Punkte für den Anfang bringen können. Bevor wir jetzt aber wirklich in die Saisonvorbereitung reinschauen, schauen wir auch bei den Heidenheimern nochmal in die vergangene Saison und gucken, was es da so stat-technisch aufzuarbeiten gibt. Die Heidenheimer sind auf dem 16. Platz gelandet. Unter Dreifachbelastung hat man also die Saison gerade so überstanden und auch das verflixte zweite Bundesliga-Jahr beendet. Es gab ja noch und nöcher Teams, egal ob das Bochum, Bielefeld, wie sie nicht alle heißen gewesen sind, die das zweite Jahr dann eben nicht gepackt haben. Heidenheim hat das auf jeden Fall gepackt und obwohl man in drei Wettbewerben am Start gewesen ist, gerade so die Klasse gehalten, kann man, denke ich, auf jeden Fall als Erfolg und positiv verbuchen, auch wenn es wirklich, wirklich eng gewesen ist hinten raus. Man muss dazu sagen, dass in den letzten 10 Spielzeiten 9-mal das Team mit 29 Punkten direkt abgestiegen wäre. Heidenheim hat 29 Punkte geholt, hat gerade so für die Relegation gereicht.
Das muss man sich, finde ich, mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit den Punkten einfach in den letzten 10 Jahren 9-mal abgestiegen.
Ja, also wirklich sehr, sehr glücklich, dass die anderen Mannschaften noch weniger oder auch so wenig Punkte gesammelt haben. Mhm. Und man hatte auf jeden Fall damit unverschämt viel Glück, dass es gereicht hat. Aber nächstes Jahr könnten dann auch wieder 3-4 Punkte mehr zum Klassenerhalt reichen. Schaut man aber auf Understat-Daten, dann war es schon gerechtfertigt, der 16. Tabellenplatz. Auch Understat hat die Heidenheimer auf 16 gesehen. Man hätte aber 5 Punkte mehr holen können oder sollen. 34 wären es dann gewesen, laut Expected Points. Also da auf jeden Fall auch zumindest, kann man positiv deuten, nicht eine Saison für einen 18. Platz gespielt und wirklich krass viel Glück gehabt und 16. geworden, sondern einfach unteres Tabellendrittel, Abstiegskampf ist klar, aber nicht chancenlos gewesen. Deswegen Fingerzeig, dass das auch nächstes Jahr funktionieren kann, zumindest. Nicht muss, aber es kann funktionieren. Wenn man sich die Daten der Saison ein bisschen genauer anschaut, hatten wir 37 Tore, Platz 14, nur St. Pauli, Augsburg, Union und Bochum waren schlechter. 400 Torschüsse, ebenfalls Platz 14, 64 Gegentore. Das macht den 15. Platz in der Kategorie aus. Nur Kiel, Bochum und Hoffenheim waren schlechter, aber trotz der vielen Gegentore hatte man ganze 9 weiße Westen, was ich ehrlich gesagt eine ziemliche Menge finde. Das ist 6. Platz der Bundesliga. Dortmund und Stuttgart zum Beispiel hatten nur 7. Also man hat in Heidenheim zumindest auch die Möglichkeit, immer mal wieder in guten Matchups auch mal ins 0 mitzunehmen und dementsprechend gerade in Defensive kräftig zu punkten.
Bei der Defensive, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Patrick Mainka.
In den letzten 68 Bundesligaspielen, also in den letzten beiden Bundesliga-Jahren, ergeben sich daraus dann insgesamt 15 weiße Westen und eine Zu-Null-Quote von 22%. Also jedes fünfte Spiel ungefähr zu Null ist schon was, worauf man in der Saison auch ab und an mal spekulieren kann. Beim Ballbesitz waren die Heidenheimer auf dem 15. Platz, 45%. Also Rohpunkte braucht man da nicht erwarten, wenn dann gegen den Ball. Wenn man nämlich den Ball hat, dann ist es tendenziell Umschaltspiel und schnell nach vorne kommen. Die 9 meisten Zweikämpfe gewonnen, die 12 meisten Flanken geschlagen, Laufdistanz Platz 6, 14 meisten Sprint und die 13 meisten intensiven Läufe, also da überall irgendwo im Tabellenmittelfeld. Verstehe ich aber auch, weil Laufdistanz Platz 6 ist hoch, klar, du musst hinterherlaufen. Sprints hast du dann aber natürlich gegen den Ball eher weniger, mehr verschieben und wenn dann im Umschalten, muss es halt mal schnell gehen.
Ja, also gerade nochmal zurückzukommen auf die 9 weißen Westen, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel irgendwie. War das dir so bewusst?
Nee, war mir nicht so bewusst, aber das lässt mich die Heidenheimer für nächste Saison zumindest nicht kategorisch ausschließen, sondern in einzelnen Fällen doch mal mitnehmen.
Ja, und ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt schon auf das Debakel, was im Tor ansteht, zu sprechen kommen bei den 9 weißen Westen oder?
Debakel? Boah, nee, also ich glaube, Debakel ist es nicht. Was es in die Öffentlichkeit jetzt rausgegeben hat, ist vermutlich einfach ein bisschen Unruhe. Aber auch da haben wir heute gehört, dass der Wechsel von Kevin Müller, der hier etablierter Stammkeeper gewesen ist, auf Dian Dramay, den man vom BVB ausgeliehen hat, dass das vielleicht ein Ticken lautere Geschichte gewesen ist mit 2 sich gegenüberstehenden Meinungen. Aber auch das mittlerweile nach einer Woche schon wieder abgehakt ist. Jeder weiß, wie der andere dazu gedacht hat und Hat aber heute auch die beiden zusammen auf dem Platz gesehen und gelacht und so weiter. Ich glaube, zwischen den Keepern an sich ist das dann nichts. Ich glaube, dass eher eine Sache einfach einmal zwischen Kevin Müller und dem Verein gewesen ist. Aber im Endeffekt nichts, was Heidenheim in irgendeiner Form sportlich belasten sollte.
Gut, das hast du schön zusammengefasst. Was ich noch gerade gesehen habe, wir haben eben gerade unsere Office League resettet. Wir haben ja jetzt in zwei Ligen aufgeteilt. Und der allererste, der abläuft, ist tatsächlich ein Heidenheimer.
Wer?
Und zwar Niklas Dorsch.
Niklas Dorsch.
Für 3,3 Millionen.
Werde ich nur mitbieten, weil der bestimmt gerade steigt. Und weil er bestimmt auch spielt. Aber ist niemand, für den man Overpay rausknallt. Oder?
Ist die Frage, weil steigt ordentlich. Und du kannst ihn dir halt erstmal mitnehmen.
Ja, nimm ihn dir erstmal mit. 5,5 Millionen. Mach den ersten Respekt-Overpay, dass die ganze Liga mitzieht. Nee, auf keinen Fall. Da bin ich vorsichtig, auch wenn Tietz den aufgestellt hat für den ersten Spieltag.
Ja, aber guck mal, hier Nusa läuft dann ab, Stark läuft ab, Sander. Es ist interessant, es wird sehr interessant.
Es wird sehr interessant. Ich glaube, es ist auch ein Schicksal, dass wir jetzt gerade in den Tagen mit vielen Kickbase-Managern teilen, dass die Liga wieder losgeht. Wir haben jetzt gut 3 Wochen, um unsere Teams mit 200 Millionen zusammenzukaufen. Und ich glaube, es wird sehr versweated, aber ich habe auch schon sehr Bock, mir da einen Kader zusammenzubauen. Ohne Teamzulosung bist du natürlich voll auf dich selber gestellt. Und ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr wieder so defensiv unterwegs bin oder mich mal ein bisschen was traue. Aber ich glaube, das wird man über die nächsten Folgen dann auch Stück für Stück mitbekommen, wie sich unsere Teams füllen.
Ja, und wir haben auch, also ich bin ja dieses Jahr das erste Mal Zweitligamanagerin. Und was ich sehr gut finde, dass ich Member bin, ein paar andere sind auch noch Member, ein paar sind aber auch Pro. Und ich finde, mit unwissenden Zweitligamanagern, die bei uns drin sind, die haben auf jeden Fall einen Vorteil, wenn sie Member sind, weil du da ja alles vom Fantasy Center quasi aufgedröselt kriegst, wenn du nicht so Bescheid weißt. Und heute zum Zweitligastart gibt es tatsächlich auch Free-Member für alle.
Ja, ist nicht verkehrt und kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Das heißt Live-Punkte, Spielerbilder, sowohl Startelf-Prognosen als auch Background-Infos habt ihr also alle aufgedröselt jetzt für das Wochenende zur Verfügung.
Richtig. Und für Rush haben wir auch schon aufgestellt, ne Anton?
Rush steht und das wird, glaube ich, ein Modus, wo ich auf jeden Fall auch jeden Wettbewerb, jeden Spieltag so gut es geht mitnehme, weil ich da insbesondere mit Blick auf unsere lieben Kollegen eine gute Performance abgeben möchte.
Ich auf jeden Fall auch. Und ich habe nicht nur mein Zweitligateam aufgestellt, sondern Patrick Meinker, Freunde, der hat mein Erstligateam aufgestellt. Und ihr könnt es auf Insta sehen, wie er aufgestellt hat. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden.
Ich finde, es ist ein Team, das am ersten Spieltag auf keinen Fall gute Punkte holt.
Auf keinen Fall gute Punkte?
Nee, niemals. Also Patrick Meinke hat gesagt, dass er selber auch aktiver Kickbase-Manager ist. Der spielt in der Gruppe vom Vitus Eicher und da waren auf jeden Fall auch, boah, Caligiuri spielt da wohl mit und
Florian
Flo
Niederlechner.
Genau, also schon auch renommierte Gruppe rund um Eicher und Friends. Deswegen geht da bestimmt was, aber die Elf waren, also nee.
Also ein paar würde ich auch noch ändern.
Ja, guck mal. Also wenn wir schauen, dann aufgestellt, Trapp im Tor, weiß ich nicht. Kein Punktegott bei Kickbase. Gimba,
halt
das
nicht
ist
so teuer.
Gimba ist Teamkollegen-Bonus. Grimaldo ist deutlich zu teuer. Mittelstädt ist gut. Bell finde ich auch gut, vor allem zu Hause gegen Köln. Ulis Kimmich ist ein No-Brainer. An Bülter glaube ich nicht so richtig. Ja. Tietz 2 Tore in Freiburg wäre krass, aber auch da spricht die Quote letzten Saison nicht unbedingt dafür, dass in Freiburg doppelt scheppert. Zivzivaze ist Teamkollegen-Bonus und über Burkhardt haben wir schon viel gesprochen die letzten Tage. Deswegen glaube ich, dass das Team also
einfach auseinandergenommen.
Never ever macht das 1500 Punkte am ersten Spieltag.
Ja, ich werde vielleicht noch ein bisschen ändern, aber auch nicht viel, weil
ja, machst du mal.
Hat er ja aufgestellt.
Richtig.
Will ich nicht viel ändern. Aber mit Trapp, Burkhardt, Bell, Ulis, Kimmich, safe, bin ich zufrieden. Und Tietz kann man auch mal wagen. Ich bin ja auch so ein kleiner Risikomanager, also ich gehe immer auf Risiko.
Wenn es ja nicht ums Gewinnen geht, dann kannst du das gerne so machen.
Ja, Anton. Wir sprechen uns noch mal.
Um zurück zu den Heidenheimer zu kommen, letzter Stat zur vergangenen Saison, zur Vollständigkeit. Heidenheim Kickbase technisch 26.545 Punkte gemacht, Platz 16. Also auch da unteres Tabellendrittel, eigentlich ziemlich fix, aber zumindest nicht abgeschlagener Letzter. Deswegen muss man nicht zu pessimistisch in die kommende Saison schauen. Kommende Saison schauen ist ein gutes Stichwort. Testspiele, was stand an?
Die Testspiele, ja. Ehrlicherweise müssen wir gestehen, haben wir uns ein bisschen gewundert, als wir die Testspiele gesehen haben. Weil,
das sieht aus wie mein Vorbereitungsplan.
Genau.
Ergebnisse also, anders klar, aber das sieht aus wie meine Testspielgegner.
Ja, sie haben schon am 1. Juli gestartet mit dem Training, hatten dann auch schon ein Trainingslager in Südtirol, was 9 Tage ging. Und jetzt steht eben das 2. Trainingslager an und die Testspiele. Also, einmal Bezirksliga, 7:0 gegen die TSG Saarlach. Dann haben sie sich in der, Achtung, Kreisliga mit den Sportfreunden Laufen gemessen und ein 17:0 rausgehauen.
Was man zu den beiden Spielen vielleicht sagen muss, wir haben auch hier die Leute vor Ort gefragt, warum habt ihr gegen die Gegner in der, also zweimal getestet? Es gab ja bei ein paar Bundesligisten schon den Fall, dass die gegen einen Unterklasse-Gegner angefangen haben, aber zweimal war jetzt schon ein bisschen irritierend, ehrlicherweise, aber die haben, glaube ich, einfach so eine Art Programm, dass die halt am Anfang der Vorbereitung gegen die ortsnahen Vereine testen, einfach um denen auch irgendwie was zurückzugeben, um der Region einfach auch ein paar Spiele gegen Top-Clubs zu liefern, weil natürlich für beide Mannschaften ist das ein absolutes Highlight, gegen Heidenheim zu spielen.
Ja, safe. Also stell dir mal vor, du würdest dich auf einmal mit einem Bundesligisten messen.
Ja, safe. Ich glaube, da ist auch die größte Angst. Das gibt es ja auch immer in Rottach-Egern, wo Bayern und Gladbach und so ab und zu sind. Die größte Angst ist doch, dass du da als Kreisklassenspieler irgendwie einen Kimmich zusammentrittst oder sowas und der dann ein halbes Jahr ausfällt.
Ja, ist ja Gott sei Dank nicht passiert.
Nein, ist nicht nirgendwo passiert, aber du musst ja nur einmal zu spät kommen. Die sind ja alle zu schnell für dich, alle. Du musst nur in einen Zweikampf zu spät kommen und eigentlich auch schon krass. Ey, aber
da würde ich auch lieber weniger machen.
Als, ja, safe.
Weil das du verlierst, ist eh klar. Ja. Und bevor du da wirklich irgendein, boah, das wäre bitter.
Kalmar.
Genau, dann war die Regionalliga West in Österreich gegen Wacker Innsbruck, haben sie 2:0 gewonnen. Dann gegen FC Ingolstadt 3:2 aus der 3. Liga. Wer hat denn da getroffen, Anton?
Bräunig, Vogel und Wagner. Also nicht die Namen, die man aus der letzten Saison in der Startelf kennt. Bräunig, jemand, der letztes Jahr im Pokal einmal sehr auf sich aufmerksam gemacht hat und da in der ersten Runde ziemlich gut gehüttelt hat. Den werde ich auf jeden Fall auch für die erste DFB-Pokalrunde gegen den Balinger SC auf dem Zettel haben. Der könnte da ziemlich gut hütteln. Aber ansonsten Namen, die wir so noch nicht so oft gehört haben. Ja. Deswegen sind, glaube ich, die nächsten beiden Spiele gegen Racing Straßburg morgen und gegen Parma Calcio, Eröffnungsspiel der Saison, zu Hause in Heidenheim, sind, glaube ich, dann die Spiele, auf die wir schauen sollen, wenn wir ein bisschen ein Gefühl dafür haben wollen, wo es hingehen könnte nächste Saison.
Richtig, ich glaube auch eher, wo es hingehen könnte nächste Saison, vielleicht wie sie spielen werden, wie sie sich so taktisch aufstellen, weil bei der Startelf, dadurch, dass es eben nicht viele Zugänge gab, ist da nicht so viel zu sagen. Also tatsächlich, wenn wir weitermachen mit den echten Neuzugängen.
Transferkarussell ist dieses Mal auch Kinderkarussell. Das ist, da passiert nicht viel. Das ist so leichte Orgelpfeifen und Pferdchen auf und runter, aber vielleicht nimmt es noch an Fahrt auf in den nächsten 3 Wochen.
Das ist eine sehr gute Metapher, weil echte Neuzugänge gab es 0.
Ja. Und ich weiß nicht, ob das eine Budgetfrage ist, ob du sagst, Heidenheim hat kein Geld, oder ob das eine Frage von der Spieler mit dem perfekten Fit ist nicht da, oder ob es eine Frage von, wir haben Profile, die wir suchen, aber finden dafür gerade niemanden. Ich weiß nicht, warum.
Keine Ahnung, ich bin mir auch nicht sicher, ob da noch einer kommen wird.
Ja, ist auch da natürlich auch wieder selbes Thema wie Simon das bei Bremen schon gesagt hat. Klar, wenn nicht krass viele Spieler gehen, warum dann krass viele holen? Aber ich dachte mir halt schon, dass du in irgendeiner Weise vielleicht probierst, Ticken abzugraden, Ticken breiter zu sein.
Ja.
Aber anscheinend ist man confident mit dem, was man hat, oder hat nicht die Möglichkeit, mehr Spieler zu verpflichten.
Ich glaube eigentlich, es muss an den Möglichkeiten liegen, weil ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, nutzt du die auch. Mhm. Und ich glaube einfach, sie werden nicht viele Optionen haben. Deswegen wird ja auch oft mit einer Leihe das Ganze gehandhabt, und ein Rückkehrer, der jetzt per Leihe kam, ist Dian Ramal. Wie wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, kommt zu seiner ehemaligen Ausbildungsstätte auf Leihbasis ohne Kaufoption, hat beim FC Kopenhagen eine sehr starke Saison absolviert, ist mit ihm dänischer Meister und Pokalsieger geworden, hält tatsächlich die Null in mehr als jedem zweiten Spiel bei Kopenhagen. Also der ist auf 19 Einsätze gekommen und hat in 10 von 19 Spielen eine weiße Weste behalten, was ich schon ganz schön stark finde.
Meisterbonus.
Ja.
Als Meister hast du wahrscheinlich eine recht gute Abwehr vor dir. Aber natürlich, ist ein Fakt, den man mitnimmt, der ein gutes Gefühl gibt. Und für den Marktwert von Ramay gerade, ich glaube 7 bis 8 Millionen, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall ein verlässlicher Keeper.
Ich habe auf jeden für, ich glaube, 10 oder so geboten. Weil das gerade, ist immer noch günstig.
Gerade weil Heidenheim das Thema ja proaktiv selber schon geschlossen hat, muss man da als Kickbase-User zumindest nicht gamblen, wer von beiden am Ende macht.
Ja, erstens das und zweitens so einen günstigen Keeper, der dir wahrscheinlich gute Punkte macht, schwierig zu finden.
Solid, ja.
Ja. Dann haben wir Arjan Ibrahimovic. Anton, würdest du mir bitte sein Meme mal wiedergeben?
Es ist super, super witzig. Vorstellungsmeme von ihm war, there's only one Zlatan, aber es gibt zwei Ibrahimovic. Und ich weiß nicht, ob das von vornherein als Joke gedacht worden ist, ob das einfach hochgeladen worden ist und keiner drüber nachgedacht hat, aber es gibt es einfach so witzig gesprochen, ey.
Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Also es gibt einen Ibrahimovic bei dem FC Heidenheim, der hat einen Leihvertrag bis Saisonende von Bayern. Der muss einfach Einsatzzeiten sammeln, will auch Einsatzzeiten sammeln und die bisherigen Leihen in Italien lieferten wenig Zeit für ihn. Und in Heidenheim hat er jetzt eben die Chance auf die Bundesliga.
Die Chance ja, aber ich schätze, dass es auf jeden Fall keine Garantie ist. Und ich bin gerade nach der Wanner-Leihe nicht besonders zuversichtlich, dass er sofort Stammspieler ist, dass er ein krasser Punktefaktor wird mit Blick auf Kickbase. Deswegen bin ich da gerade bei dem Marktwert von über 6 Millionen super vorsichtig, beziehungsweise nicht vorsichtig. Ich mache da einen großen Bogen drum, schaue mir das erstmal an. Glaube, dass er vorne gerade mit einem Beck, mit einem Cienza, mit einem Honchak, mit einem Tsitsipas, einem Piringer, wenn er wieder fit ist, auf den drei Positionen in der Offensive auch einfach gut Konkurrenz hat und deswegen nicht unbedingt gesetzt ist und in Heidenheim einfach auch wenig Möglichkeiten hat, sich viel zu zeigen am Ball.
Ist natürlich schade für ihn, ist auch schade für Heidenheim, weil man sich ja irgendwie auch wünschen würde für Heidenheim, dass wenn dann einer kommt, dass er dann auch direkt irgendwie einschlägt, dass er gesetzt ist, dass man nicht viel überlegen muss, aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, aber auf jeden Fall könnte man im Hinterkopf behalten.
Muss man wahrscheinlich, weil wir haben auch Patrick Meinker gefragt, ob der irgendwelche Youngster hat, wo wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollten.
Ja.
Und wir haben da mehr auf junge Spieler aus den eigenen Reihen abgezielt, aber er hat halt sofort gesagt, ja, Ari, der ist auch erst 19, habt ihr den auf dem, also den auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben und zu den anderen kommen wir dann später nochmal genauer.
Genau, und in der eigenen Jugend gibt es eben auch ein paar, die perspektivisch hochgezogen wurden, also einmal Nick Rottweiler, einmal Rottweiler. Nick Rottweiler, einmal Adam Kölle und Yannick Wagner. Und Yannick Wagner hat uns Meinke auch genannt, dass der auf jeden Fall ein Kandidat ist, den man sich angucken kann, dass er auf jeden Fall großes Talent hat, aber jetzt auch erstmal mit der Schule noch beschäftigt ist, mit dem Abi. Also wirklich, das ist eher die Perspektive.
Ja, kann man, glaube ich, zu allen so ganz gut festhalten, dass die erstmal noch keine Startelf-Kandidaten sind im Kader. Ja, Yannick Wagner hieß es, hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt bis hierhin. Aber auch das sollte niemand sein, den man Kickbase-technisch erstmal auf der Scoutliste haben müsste.
Ja, und dann gibt es noch einen Leihrückkehrer, das ist Mikkel Kaufmann vom KSC. Und dann haben wir noch Abgänge, die Leihenden von Franz Kretzig und Paul Wanner. Muss natürlich Heidenheim verkraften. Und dann haben wir noch echte Abgänge, also das Vertragsende von Vitus Eicher. Dann haben wir Christopher Negele, der nach Unterhaching gegangen ist, Norman Teuerkauf, der seine Karriere beendet hat. Und das war's auch schon.
Ja.
Also keine großen Abgänge, nicht viele Abgänge.
Aber mir fehlt noch ein Kretzig-Ersatz auf links.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie wahrscheinlich nachrüsten, dann auf jeden Fall auch da. Wäre sonst schwierig. Und bei Gerüchten, muss ich sagen, habe ich lange gesucht. Ich habe mir gestern beim Transfermarkt, bin ich auf Seite 26 geblättert, ob ich irgendwelche Gerüchte finden kann vom FC Heidenheim, wer kommen soll. Aber ich habe keine gefunden. Das lässt mich ein bisschen traurig zurück.
Ja, das heißt, sie arbeiten auf jeden Fall im Verborgenen. Und wenn noch was passiert, sie haben ja auch noch 4 Wochen Zeit, bis zum 31.8. Ja. Ich glaube, dass man schon noch über ein, zwei Spieler sprechen wird. Feste Verpflichtungen, wenn jetzt noch keine heiße Spur da ist, vielleicht eher weniger. Aber es gibt ja in genug anderen Clubs noch Spieler, die nach Spielzeit lechzen und da vermutlich keine bekommen werden. Gerade am Ende der Vorbereitung zeigt sich das ja auch immer noch mal deutlicher. Deswegen glaube ich schon, dass Heidenheim noch auf ein, zwei Positionen nachbessern wird.
Ja, hoffentlich. Und dann bei Abgängergerüchten, ob Kevin Müller jetzt bleibt, ist natürlich die Frage. Sturm Graz zeigt Interesse und Cienza wird auch immer wieder als möglicher Verkaufskandidat genannt. Aber Heidenheim ist auch nur bereit, den abzugeben, wenn das Geld stimmt. Köln hatte Interesse, aber Köln war nicht bereit, um die 7 bis 10 Millionen zu zahlen. Und Heidenheim will ihn auch eigentlich nicht abgeben, weil er einen Vertrag bis 27 hat und sagt, mit dem machen wir nochmal eine Saison.
Köln hat viel Interesse dieses Jahr. Mit Kaplan, mit Brackelmann, mit Schlotterbeck. So, man will viele Leute haben, aber wenig dafür ausgeben.
Ja, wie jeder.
Ja.
Und ich habe mir natürlich auch ein paar Infos geholt. Ich habe unseren Discord-Channel durchgelesen.
Ja.
Und da ist auf jeden Fall der Stefan sehr aktiv. Und den haben wir diesmal auch als unseren Experten. Und der stellt sich jetzt mal bei.
Grüßt euch. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan. Ich bin 36 Jahre alt, geboren in Heidenheim und lebe auch nach wie vor hier in der Stadt. Der FCH, der gehört jetzt eigentlich schon seit dem Jahr 2006 zu meinem Leben. Bin eigentlich recht froh, dass ich damals noch die Oberliga-Zeit habe mitnehmen können. Und es ist auch nach wie vor immer noch ein Stück weit surreal, dass die Bundesliga mittlerweile schon zu einer kleinen Selbstverständlichkeit geworden ist. Ja, Kickbase steht jetzt bei mir schon in der 4. Saison an. Eine gewisse Erfahrung ist auf jeden Fall da, auch wenn es für mich natürlich immer noch neue Dinge zu lernen gibt. Also das bleibt natürlich nicht aus. Ansonsten, ich glaube, allzu viel zu sagen dürfte es nicht mehr geben. Ich versuche eigentlich recht aktiv auf dem Kickbase-Discord-Server aktiv zu sein. Solltet ihr also Fragen haben, gerne vorbeischauen, Fragen stellen, die versuche ich dann bestmöglich zu beantworten.
Ja, vielen Dank, Stefan. Auch sehr sympathisch. Also Heidenheim, gefühlt alle, die aus Heidenheim kommen, sind einfach sympathisch.
SK in Heidenheim, genauso verwurzelt wie Frank Schmidt.
Stimmt, ja. Frank Schmidt, auch sehr nett, hat sich auch bei uns beiden vorgestellt. Mhm. Also wirklich, ich bin Heidenheim-Fan jetzt. Und jetzt gucken wir uns auch schon mal die Startelf an, würde ich sagen. Gibt's nicht viel zu sagen, aber Stefan wird sie euch aufdröseln.
Fangen wir hinten im Tor an. Diandre Ramay ist doch recht überraschend auf Leihbasis zu uns zurückgekehrt. Der Verein hat ganz klar kommuniziert, dass er als Nummer 1 in die Saison geht. Von dem her haben wir hier auf jeden Fall eine klare Sache. Weiter geht's in Verteidigung. Siersleben, Gimber, Mainka werden gesetzt sein. Ebenso im zentralen Mittelfeld Dorsch und Schöppner. Wenn wir auf die rechte Schiene schauen, Omar Traoré definitiv gesetzt. Allerdings noch ein paar Fragezeichen, weil es hier immer mal ein paar Gerüchte zu einem Wechsel gibt. Sollte es dazu kommen, wird er auf jeden Fall durch Busch ersetzt. Wenn wir auf die linke Schiene schauen, ist Föhrenbach eigentlich der einzige im Kader, der die Position halbwegs erfüllen kann. Hier sollte man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil der Verein jetzt wirklich schon seit Wochen kommuniziert, dass man auf der Position auf jeden Fall noch eine neue Verpflichtung tätigen möchte. Bislang sieht es noch ein bisschen mau aus, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass bis Ende August hier noch was passiert. Weiter geht's, offensives Mittelfeld, linke Seite sehe ich Honsack ziemlich gesetzt. Auf der rechten Seite haben wir noch ein bisschen offenen Kampf. Ich schätze, da wird sich's noch zwischen Beck und Cienza entscheiden. Cienza selbst sehe ich vielleicht noch mit der Nase vorne dran. Insbesondere da Beck sich aktuell zumindest noch im Aufbautraining befindet. Ansonsten in der Sturmspitze Budu Cifciwate eigentlich die einzig verfügbare Option, die auch gerade wirklich Sinn macht. Ansonsten haben wir noch Marvin Pieringer in der Hinterhand, aber der wird erst im Laufe der Hinrunde wieder fit werden und dann auch eine Option für die Startelf sein.
Also bei Föhrenbach zu sagen, das ist der Einzige, der die Position halbwegs erfüllen kann, das finde ich, der Satz tut schon weh.
Ja, es lässt einen nicht unbedingt optimistisch in die Saison schauen. Ich finde, da schwingt natürlich so ein bisschen das fehlende Vertrauen in die eigenen Spieler mit, aber auch einfach vielleicht eine sehr realistische Einschätzung, dass da gerade Kaderbreite fehlt. Auch ein Franz Kretzig hat das letzte Saison gespielt. Du kannst jetzt natürlich auch einen Manon Busch und einen Traoré mal auf links spielen lassen, wenn ein Föhrenbach verletzt ist. Aber viel Sinn macht das mit zwei Rechtsfüßen eigentlich nicht. Deswegen das schon eine Position, auf der man nochmal mit einem Leihspieler oder mit einem Transfer nachbessern könnte.
Ja, da ist die Hoffnung, dass es noch passiert. 4 Wochen sind es ja noch, wie gesagt. Und ansonsten, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich mir auf jeden Fall, außer in der Defensive, da würde ich auf jeden Fall auf Heidenheimer gehen, gerade so ein Gimba mit 3 Millionen, das ist einfach super günstig und er steigt. So ein Tsitsipas habe ich mir letztes Jahr direkt reingeholt, als er gewechselt ist. Irgendwann habe ich ihn dann abgegeben, weil er jetzt nicht den Punkteausput gebracht hat, den ich erhofft habe. Jetzt, wir haben es gehört, also Mainka hat ihn für den ersten Spieltag aufgestellt gegen Wolfsburg. Glaube ich jetzt keine Aktie, die ich mir direkt holen würde.
Oder? Nee, ich glaube, gute Kickbase-Manager lassen ihre Finger erstmal von der Heidenheim-Offensive. Mhm. Klar kann man situativ draufschauen. Wenn dann irgendwann die Frühphase der Saison vorbei ist und es kristallisieren sich ein paar Teams raus, gegen die sich Punkte holen lassen, ob das jetzt die St. Paulianer, ob das die Kölner, ob das der HSV ist, ganz egal. Aber wenn ich irgendwann merke, gegen ein Team sind Punkte zu holen, eine Abwehr ist nicht ganz sattelfest, dann kann ich auch mal situativ auf den Tsivtsivadze gehen, auf den Honschak gehen und so weiter. Aber von vornherein zu sagen, Heidenheim-Stürmer sind jetzt in meiner Startelf gesetzt, würde ich auf jeden Fall lassen. wenn dann im äußersten Notfall nur in den ersten paar Spieltagen, wo man aber auch sagen muss, erste paar Spieltage Wolfsburg, danach kommen, glaube ich, Leipzig und Dortmund, also schon ein sehr toughes Auftaktprogramm, wo man am Anfang einen Fokus auf die doch stabilere Defensive aus einem Mainka, wo du weißt, was du bekommst, einem Gimba und einem Siersleben, die sehr günstig sind, setzen sollte. Da weiß man auf jeden Fall, was man kriegt.
Das auf jeden Fall. Was ich noch erwähnen möchte, dass Honschak, dass man auf den, ich finde, wenn man jemanden aus der Offensive holen kann für wenig Geld, kann man auch überlegen, auf ihn zu gehen, weil der ist mal für einen Treffer gut. Beispielsweise gegen Leverkusen, gegen Bayern München, gegen den BVB, gegen RB Leipzig und gegen den VfB Stuttgart.
Big Game Player.
Ja, und deswegen wäre das so einer. Ich meine, der hat auch nie viele Punkte gemacht. Das waren dann immer so knapp über 100, einmal knapp 150, aber das wäre so ein Spieler, wenn ich mir noch irgendeinen reinstellen müsste von der Offensive, wenn ich kein Geld mehr habe, dann würde ich, glaube ich, einfach auf den Honschak gambeln und ja, gucken, ob er dasselbe wieder macht und diesmal auch gegen kleinere Teams.
War jetzt ja auch bei den Standardschützen mit dabei, also da vermutlich auch jemand, der ab und zu einen ruhenden Ball nimmt und mal eine Ecke reinschlagen könnte. Was ich jetzt von SK, a.k.a. Stefan, a.k.a. Eskas, Analyse auch sehr interessant fand, dass vorne Arjan Ibrahimovic noch nicht so wirklich eine Rolle spielt, wo man erstmal auf die altvertrauten Jungs setzt, dass auch Mikkel Kaufmann noch nicht so krass drin ist, zeigt für mich auf jeden Fall, dass die Offensive sehr, sehr schwierig ist. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wenn Pieringer zurückkommt, ob der wieder sich sofort vorne reinspielt. Ich finde, Pieringer ist ein richtiger Baller. Ich finde, der hat gute 1 gegen 1 Aktionen, gute Lösungen, clevere Bälle in die Tiefe. Hat letztes Jahr auch 7 Tore und 7 Assists gemacht. Also jemand, der für Heidenheim-Verhältnisse schon echt stark performt hat. Da könnte ich mir überlegen, den, weil er auch spielerisch sehr stark ist und nicht nur ein Verwertungsabschlussstürmer ist, mir den mal für günstige, weiß nicht was, 500k, 1 bis 2 Millionen situativ reinzupacken.
Ja, ist auch, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Fällt wahrscheinlich bis zur Länderspielpause aus. Jetzt gerade steigt er noch ein bisschen, kostet aber auch nur um die 1,3 Millionen. Also wenn man ein bisschen was über hat, könnte man sich den auch schon reinholen. Aber ich glaube, der wird nochmal sinken. Dann in der Länderspielpause zugreifen, kannst du entweder Plus mitmachen oder eben nochmal reinwerfen und gucken, was passiert. Viel Rotation kannst du ja nicht erwarten. Natürlich kann so ein Ibrahimovic, vielleicht wird er eine größere Rolle spielen. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass einige sich unsicher waren, warum er denn jetzt bei Heidenheim keine große Rolle spielt, weil er doch ein Bayern-Talent ist. Aber ich glaube, um das mal richtig einzuordnen, da muss man auch immer gucken. Bei Bayern ist er auch nur ein Talent. Es werden erstmal viele ausgebildet, aber die dann wirklich den Durchbruch schaffen.
Ja, ich glaube, wir haben auch schon viele Bayern-Leihspieler gesehen, die nicht sofort gezündet haben. Auch ein Vidovic in Mainz war jetzt nicht besonders überragend, wenn man auf seine Spielzeit guckt. Deswegen würde ich da einfach vorsichtig sein. Paul Wanner auch nicht vielleicht das geliefert, was sich Fans von der Leihe erhofft haben. Wenn er aber die Wanner-Spielzeit matchen würde, würde ich es im ersten Moment schon mal als Win sehen für Ibrahimovic.
Ja, das auf jeden Fall. Mehr Spielzeit als davor wird er wahrscheinlich sicher haben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon weiter zur Kategorie, wer wird MVP? Gar nicht so einfach. Wir haben gestern schon ein bisschen überlegt, wen wir da nennen, um nicht immer Mainka nennen zu müssen.
Sehr einfach, er muss es werden.
Er muss MVP werden. Für 17 Millionen
wäre ich auch enttäuscht. Das ist eine andere
Sphäre. Ja, mal gucken, was steht.
Auf die Frage gibt es eigentlich nur eine klare Antwort. Patrick Mainka, mit Abstand unser bester Spieler, unser wichtigster Spieler. Und auch gerade in Bezug auf Kickbase in der letzten Saison in den Top 25 overall gewesen. Und da ich jetzt nicht sehe, dass sich in der Rolle von unserem Verein irgendwas verändern wird, gehe ich auch stark von aus, dass seine Punkte auf dem gleichen Niveau sein werden wie in der vergangenen Saison.
Patrick Mainka MVP ist eine 1-0-1er-Quote. Da kriegst du gar kein Geld für, wenn du drauf wettest.
Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall MVP. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass der MVP
ja, sein wird. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir können natürlich drüber reden, wer Nummer 2 hinter ihm wird, weil letztes Jahr war Mainka mit 3.360 Punkten ganz weit vorne weg. Ja. Danach kamen noch Schöppner mit 2,5, Müller mit 2,5, Gimba 1,7, Beck 1,6, Traoré 1,6, Jänzer 1,4 und dann ging es eigentlich 1.000 Punkte und tiefer weiter.
Das ist schon eine ganz schön große Differenz. Daher erklärt sich auch der hoher Marktwert für einen Heidenheimer, der sich aber auch, glaube ich, lohnen wird. Ich hoffe es zumindest. Ich habe Mainka auf jeden Fall erzählt, dass ich ihn gekauft habe, habe ihm einen erfolgreichen Saisonstart gewünscht und dann meinte er, auf uns.
Ja, muss aber auch sagen, er fand sich für den Anfang zu teuer. Er hat gesagt, schon teuer.
Kannst du eigentlich nicht machen.
Und er hat letztes Jahr wohl erst Richtung Rückrunde geschaut, sich selber ins Team zu holen. Nach Mainka wären für mich dann dementsprechend Schöppner, der wahrscheinlich wieder so um die 2500 plus minus landen wird, der auch einfach viele, viele Spiele gemacht hat, 30 plus, ist am Ende mit den drittmeisten Minuten bei 33 Einsätzen gelandet. Da auf jeden Fall auch jemand Schöppner, den man sich in Ruhe reinpacken kann. Und der Torwart Ramay, für mich auch jemand, der als Keeper notgedrungen 30 plus Einsätze und irgendwo zwischen 2500 und 3200 Punkten landen kann.
Ja, vor allem, wenn du Ramay auf jeden Fall für Marktwert bekommst oder nicht irgendwie krass in den Overpay gehen musst, dann sind es auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Punkte für einen.
Marktwert wirst du ihn fast nirgendwo bekommen als günstigsten Keeper, aber selbst wenn du ihn für 10,5 bekommst, hast du einen verhältnismäßig günstigen Torwart, der auf jeden Fall spielen wird.
Ja. Und Dauerbrenner ist auch Mainka.
Ja,
Stefan.
Dauerbrenner ist Mainka, auch da muss man wieder fairerweise nur über die Position hinter ihm reden, hat letzten beiden Saisons 68 Spiele in Folge keine Minute verpasst, was als IV gerade in puncto Gelbsperren ein wirklich, wirklich starkes Ding ist.
Ja.
Wenn man auf die Position hinter ihm schaut, kann man drüber reden, ob ein Innenverteidiger neben ihm, ob Gimba auch wieder Richtung 30 Spiele plus schaut, hat jetzt ja 32 Spiele gemacht, ob ein Jan Schöppner mit 33 Spielen heißer Kandidat ist. Ansonsten weiß ich es nicht, über wen man als Dauerbrenner krass reden sollte. Omar Traoré letztes Jahr auch in den Top 7 gewesen mit 30 Spielen, aber das sind, glaube ich, schon so die Kandidaten, die man nennen kann, weil in der Offensive, denke ich, schon viel rotiert wird und dann dementsprechend auch mal viel ein- und ausgewechselt wird. Ein Beck hat letztes Jahr zwar 32 Spiele gemacht, aber nicht übertrieben viele Minuten.
Ja, und da auch nicht übertrieben viele Punkte. Aber ein Player to watch, der könnte ja jetzt jemand sein, den man auf jeden Fall günstig kaufen könnte, der vielleicht nochmal den ein oder anderen Punkte-Output bringt. Mal gucken, was Stefan gesagt hat.
Die Frage ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich denke, gerade dadurch, dass unser Kader mehr oder weniger auf dem gleichen Stand ist wie in der vergangenen Saison, gibt es jetzt nicht den Spieler, dem nochmal ein wirklich riesiger Sprung zuzutrauen ist. Ich denke, der Spieler, auf den es am ehesten zutreffen könnte, wäre dann wirklich Dian Dramay, einfach aufgrund des Alters, aufgrund des Talents. Und dadurch, dass er eben wirklich die Spielzeit bekommen soll. Ansonsten könnte es vielleicht noch eine Saison für Cienza werden. Vorausgesetzt natürlich, er bleibt bei uns. Hat, glaube ich, in der vergangenen Saison häufiger mal andeuten können, was er drauf hat. Und wenn er jetzt vielleicht ein bisschen besser ins System, in die Mannschaft integriert werden könnte, dann ist da definitiv Potenzial da für mehr.
Ramay sehe ich total, also Ramay, Schöppner und Mainka sind auf jeden Fall die drei Spieler von Heidenheim, die ich mir ohne Probleme auch für eine ganze Hinrunde reinpacken würde. Eine zweite Kategorie wären für mich Spieler, wo ich sage, die nehme ich am Anfang mit, wo dann wahrscheinlich ein Gimba, ein Siersleben, ein Dorsch, ein Zivzivaze dazugehört. Mhm. Ein Cienza habe ich ehrlich gesagt für mich nicht auf dem Zettel, weil ich glaube, dass da zu viel Konkurrenz, zu wenig Spielzeit und zu wenig Punkte bei rumkommen.
Ja, vor allem wenn dann Beck wieder fit ist, wäre es mir dann auch zu risky, irgendwie Cienza zu kaufen, wenn es dann sein kann, dass er doch nicht spielt. Am Ende weißt du es dann erst am ersten Spieltag selbst und das Risiko, wobei nicht am ersten Spieltag, da ist er ja wahrscheinlich noch nicht fit, aber bis man es dann weiß, wäre es mir auch das Risiko auf jeden Fall zu hoch bei Cienza. Ja.
Wir sind einfach zu wenig 90-Minuten-Spiele und die wirst du schon brauchen, um in Heidenheim ein paar Punkte mitzunehmen.
Ja. Hast du noch einen anderen Player to watch?
Zivzivaze.
Zivzivaze,
weil ich vorsichtig optimistisch bin, dass er den Output aus letzten Rückrunde, weil er auch verletzt gewesen ist, ein bisschen hochschrauben kann.
Ja.
Ist deswegen kein Stürmer, wo ich sage, der macht auf jeden Fall 10 Tore, aber hat jetzt in der Rückrunde in 15 Spielen 2 Buden, 2 Assists geliefert. Finde ich, ist für Heidenheim, für das, was sie in der Rückrunde gespielt haben, in Ordnung. Mhm. Also ist nicht gut, müssen wir nicht drüber reden, aber ist in Ordnung. Und deswegen glaube ich, dass es schon ein bisschen mehr werden kann. Bin halt dann eben gespannt, wie das am Ende aussieht, wenn Piringer wieder da ist. Ob du sagst, du spielst mit 2 Stürmern, du spielst mit Piringer als hängender Spitze oder auf einer 10. Deswegen da mal schauen, wie es dann mit Minuten aussieht. Aber Zivzivaze könnte schon ab und zu performen auf die lange Sicht und auf den Schnitt. Trotzdem niemand, wo man sagen wird, der wird über 60 Punkte im Schnitt spielen.
Wo ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass ich mir ihn dann hole, weil er dann wieder performt. Dann kommt er in mein Team, dann auf einmal ist wieder der Punkte-Output niedrig, dann stellst du ihn wieder nicht auf, dann ist wieder Rotation. Also ich weiß dann nicht, ob man mit so einer konstanten Leistung rechnen kann.
Nee, vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt schaue, 4., 5. Spieltag, auswärts in Hamburg, zu Hause gegen Augsburg, warum eigentlich nicht? Also warum nicht mal 2 Spiele mitnehmen, wenn ich gerade selber brutal Krach habe in meinem Team?
Ja.
Dann mache ich's.
okay. Aber Player to Watch dann auch nur, wenn du auf jeden Fall keine andere.
In Anführungsstrichen, Player to Watch nur. Also ich finde es schwierig, bei Heidenheim einen klaren Player to Watch zu nennen, weil ich glaube, dass man sehr gut einschätzen kann, von wem man was bekommt. Mhm. Wie gesagt, die drei Spieler, wo ich denke, die kann ich eine halbe Saison durchschleppen, dann ein paar, wo man konstante Punkte bekommt, aber eben in einem niedrigeren Durchschnittsbereich und dann Spieler, von denen man ab und zu wahrscheinlich eine Peak bekommt, aber eben konstant auch keine Punkte.
Ja. Und von Mikkel Kaufmann erwartest du nicht viel diese Saison?
Kann ich nicht einschätzen. Müsste irgendwie krass explodieren und sich ins Rampenlicht spielen und das sehe ich erstmal noch nicht.
Ja. Beim Training war es auf jeden Fall so, dass man gemerkt hat, dass Frank Schmidt ein sehr lobender Trainer
ist. Der pusht. Ja, Mikkel, dänische Winkel.
Und da hat er sich auch sehr gefreut, fand ich. Und das fand ich ganz lieb auch, dass der Frank Schmidt so ein lobender Trainer ist. So ein bisschen wie ja im Kindergarten immer, wenn was gut ist, dann wird es auch ausgesprochen. Und ich finde, das hat man heute gesehen, das hat er immer gemacht.
Ey, Frank Schmidt ist eine Maschine auf dem Platz. Hast du vorher bei den Standards gesehen, irgendein Torwart von denen, dritter, vierter, hat vorher eine Ecke mit dem Kopf geklärt. Und er hat so kurz angehört, hast du den gerade mit dem Kopf raus? Stark!
Ja, der pusht richtig, sagt aber auch, wenn er mit was unzufrieden ist. Also, hier war jetzt gerade ein Rasenmäher unterwegs, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu sehr gestört hat. Aber Frank Schmidt auf jeden Fall ein Trainer, der wirklich komplett dabei ist und mitfiebert und sagt, was ihm nicht gefällt, sagt, was ihm gefällt. Und das finde ich gut.
Wo wir gerade noch beim Training gewesen sind, vielleicht können wir da die paar Eindrücke, die wir gehabt haben, nochmal kurz mit reingeben.
Gerne.
Wir haben nur Standards gesehen, wir haben ein paar lockere Runden gesehen davor, Aufwärmen, dies, das. Dann sind Traoré, Föhrenbach und Busch zum Fußballtennis rübergegangen. Kann sein, dass die einfach für Standards Absicherung sind und deswegen nicht relevant oder ob die vielleicht doch gerade ein kleines Wehwehchen, Zwickerle haben und deswegen dabei gewesen sind. Ich glaube aber eher, dass einfach standardtechnisch und Absicherung in der Form nicht gefragt gewesen ist. Wir haben brutal viele Ecken gesehen von Honschak, von Scienza, von Dorsch, die Bälle reingebracht haben. In der Mitte war es dann so, dass wir zig verschiedene Varianten gesehen haben, halbhohe Bälle, richtig eklig, so auf Kniehöhe auf den ersten Pfosten, scharfe hohe Bälle auf den ersten Pfosten, die eingenickt worden sind, dann zweite Bälle in die Verwertung reingegeben, die dann sofort aufs Tor gebracht werden mussten. Es gab hohe Ecken auf den zweiten Pfosten, es gab einen zweiten Ball, der nochmal rausgespielt wird, wenn der erste Ball geklärt wurde, der nochmal reingebracht wurde, es gab einen zweiten geklärten Ball ins Zentrum, der kurz scharf gemacht wurde und dann auf die Kiste gebracht, also Heidenheim hat wirklich Ecken, alle Szenarien durchgespielt, die es gibt, deswegen da Standard auf jeden Fall was man nächstes Jahr vielleicht hier und da mitnehmen kann, Mainka auch immer auf den ersten Pfosten gelaufen, da also bestimmt der ein oder andere Scorer auch dabei.
Yes, hoffentlich, letzte Saison war es einer gegen Augsburg, vielleicht ist da diesmal die Punkteausbeute ein bisschen größer, wo die Punkteausbeute nicht so groß ist, wo wir die Punktefalle erwarten. Anton, willst du mal deinen Call sagen? Oder?
Ich kann anfangen und eventuell deckt sich das auch mit Stefan. Meine Punktefalle ist Ibrahimovic, ist eine Preis-Leistungsfrage. Wenn der jetzt bei 2 Millionen wäre, wäre er vielleicht keine Punktefalle, aber bei 6 definitiv.
Also wenn es einen Spieler gibt, von dem man so ein bisschen abraten sollte, dann würde meine Wahl wahrscheinlich auf Ibrahimovic fallen. Bei ihm ist einfach noch ein bisschen unklar, welche Rolle er in der Mannschaft einnehmen wird. Und gemessen daran ist sein Marktwert in Kickbase doch schon relativ hoch. Von dem her, dort einfach vorsichtig sein und jetzt mal für den Saisonstart noch nicht allzu viel erwarten.
Gut, also das ist jetzt relativ klar.
Finde ich auch.
Ja. Da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ibrahimovic wirklich einfach erstmal die Finger von lassen. Und jetzt kommen wir zu Take or Toss. Anton, ich spreche mit dir den Heidenheim-Kader durch. Und du sagst mir jetzt, wen du taken würdest, wen du tossen würdest.
Jawohl.
Feller.
Toss.
Müller.
Toss.
Ramay.
Take.
Busch.
Toss.
Föhrenbach.
Behalte ich im Kader, wenn ich ihn zugelost bekomme, bis ich upgradet habe, trotzdem Toss.
Gimba.
Take, nehme ich am Anfang mit.
Ja. Keller.
Toss.
Mainka.
Take.
Auch für 16,6 Millionen?
Nicht für mehr, aber für das, weil den bringe ich auf jeden Fall für meine 16 Millionen immer wieder weg.
Mhm. Sieh es leben.
Take ich auch am Anfang, wegen Rohpunkten und erstmal gucken, ein paar Spieler im Team zu haben, die auf jeden Fall Punkte sammeln.
Traoré.
Tosse ich, weil AV irrelevant ist in Heidenheim. Punkte technisch.
Beck.
Toss.
Dorsch.
Steigt noch sehr, deswegen erstmal Take.
Ibrahimovic.
Toss.
Kerber.
Toss.
Nius.
Toss.
Schöpner.
Take.
Scienza.
Toss.
Bräunig.
Toss. Toss aber taken für den DFB-Pokal, weil gegen den Balinger SC auf jeden Fall ein paar Punkte bei rumkommen könnten.
Conte.
Toss.
Honchak.
Take.
Kaufmann.
Toss.
Pieringer.
Take in der ersten Länderspielpause, davor Toss.
Schimmer.
Toss.
Zipziwatze.
Take, bis ich upgraden kann.
Okay. Also Defensive ist okay und dann erstmal halten und gucken, ob man upgraden kann. Aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall schon was anfangen. Und jetzt kommen wir zu den Assoziationen.
Es sind wenig. Ich habe leider wenig Verbindungen zu und nach Heidenheim. Willst du anfangen?
Ja, ich fange an. Ich habe mir schon welche überlegt. Also einmal, ich habe im Magazin geblättert. Ich war, glaube ich, gelangweilt auf der Arbeit und habe ein bisschen geguckt. Im DFL-Magazin werden immer Leute porträtiert und das war diesmal der erste FC Heidenheim und zwar der Scout. Denn der Scout von dem FC Heidenheim hatte einen Vollzeitjob.
Ich glaube, und das war nicht Scouten bei Heidenheim?
Was meinst du?
Also der Vollzeitjob war nicht Scouten bei Heidenheim.
Ach so, nein.
Das war die Frage.
Ja, ich weiß leider seinen Vollzeitjob nicht mehr. Ich glaube, der hat bei dem einen Sponsor gearbeitet. Auf jeden Fall war er Scouting nebenbei, am Wochenende, am Abend. War er einfach Scout. Und das finde ich dieses...
Schönes Hobby.
Schönes Hobby für die Bundesliga. Finde ich absolut krass. Ich glaube, ich hoffe, ich schätze, mittlerweile ist er nur noch Scout. Dann habe ich mir aufgeschrieben, einfach sympathisch. Es ist einfach ein sympathischer Verein. Und jetzt, wo ich da war, Leute, ich glaube wirklich, das ist der sympathischste Verein in der ganzen Bundesliga. Also ich habe noch keinen Verein gesehen, noch keinen Verein besucht, wo es so zugeht wie hier.
Top 5 kommen sie auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist ganz, ganz lieb. Und ab jetzt natürlich Mainka, weil, falls ihr es wisst, auf TikTok habe ich es mal erzählt, ich habe ein kleines Problem mit dem Einschlagen, weil Fußballer wollen oft einschlagen und als Frau ist man das einfach nicht geübt. Es ist ein Problem, was man hat. Oft greift man daneben, oft ist die Hand ganz komisch und naja, Mainka habe ich kurz eingeweiht, dass ich auf jeden Fall mich nicht traue. Er meinte, ihm ist es ganz egal, wir können uns auch die Hand geben, aber ich habe gesagt, ich mach's, ich schlag ein. Und
mastered it.
Ja, es hat direkt beim ersten Mal funktioniert. Es war jetzt nicht eine 10 von 10, aber ich würde sagen, es war eine solide 7 von 10.
Ja, war auf jeden Fall in Ordnung. Augsburg hat letztens einen TikTok rausgehauen, wo der Admin von denen mit Absicht schlechte Handshakes verteilt hat. Der hat einfach mit jedem Spieler so richtig bad eingecheckt, kleinen Finger festgehalten, irgendwo am Handgelenk gepackt, den Check nicht genäht. Das war beim Zugucken sehr unangenehm.
Das Video hätte ich drehen können, ohne es irgendwie zu probieren, dass ich es schlecht mache. Und hast du irgendeine Assoziation?
Ja, ich habe einmal, immer wenn du dort bist und dann einmal kurz rumgeführt bist, wird dir gesagt, Likos Kiosk, hier wurde das ganze Stadion außen rum gebaut. Und das ist schon auch ganz cool, aber es ist halt witzig, dass die so ihre eigene Geschichte haben, die allen immer erzählt wird. Mhm. Ansonsten für mich Coco, der letzten Jahre immer unser Ansprechpartner gewesen ist, auch übertrieben nett, passt halt auch voll zu dem ganzen Verein, der einfach für mich in Verbindung mit Heidenheim steht. Und noch irgendwas. Ja, mein Opa wohnt in der Nähe. So, das ist sehr basic, aber.
Nö, finde ich gut.
Ja,
deswegen ist Anton auch immer der Erste, der in Heidenheim ist.
Ja, richtig.
Ja, kannst du noch mit einem Besuch zu deinem Opa verknüpfen.
So.
Und jetzt kommen wir auch schon zum Saisonausblick. Ich würde sagen, wir lassen Stefan den Vortritt.
Unbedingt.
Ja, ich glaube, jedem im Verein wird bewusst sein, dass die Saison richtig schwer wird. Dass es ab dem Spieltag 1 eigentlich nur ums absolute Überleben geht. Die 29 Punkte aus der vergangenen Saison, die werden auch in diesem Jahr hinten und vorne nicht reichen. Insbesondere jetzt auch gerade mit den zwei relativ starken Aufsteigern. Sollte es dazu kommen, dass wir am Ende der Saison wieder in der Relegation landen, ich glaube, da wird sich kein Mensch bei uns beschweren, würde man wirklich mit Kusshand nehmen. Aber ja, wir haben keine Dreifachbelastung mehr durch Europa. Von dem her gehe ich auch mal relativ optimistisch in die Saison. Platz 15, 16 kann im optimalen Verlauf auf jeden Fall drin sein. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Danke, Anton. Ja, fang du doch mal an mit deiner Experteneinschätzung. Ich glaube, du hast eine relativ klare Meinung, oder?
Ich habe eine klare Meinung und ich gebe hier auch keinen Freundschafts- und ihr seid so nett Bonus. Ich muss genau bei dem bleiben, was ich mir davor gedacht habe.
Was soll das heißen?
Stefan hat es schon sehr, sehr nüchtern und realistisch eingeschätzt, denke ich. 14 wäre das höchste der Gefühle. Da ist, glaube ich, dann Feiertag in Heidenheim. 14 bis 18 sind für mich, boah, nee, Quatsch. 15 bis 18 sind für mich die Plätze, wo es hingehen kann. 15 wäre schon brutal lucky. 16, damit wären alle zufrieden fürs Erste. 17, 18, ich sag 17.
Sagst du 17?
Ja, dieses Jahr passiert's. Ich wünsche es nicht. Ich finde es, wie gesagt, übertrieben sympathisch. Vielleicht zeigt das erste Drittel auch ein bisschen anderes Bild, aber ich glaube, dass Heidenheim dieses Jahr fällig ist.
Ja, ich enthalte mich diesmal meiner Experteneinschätzung. Ich bring's nicht übers Herz, aber gestern hatte ich ehrlicherweise auch eine relativ klare Meinung, die sich mit Anton gedeckt
hat. Das heißt Absteiger Heidenheim und Hoffenheim, oder? Laut dir.
Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Bei Hoffenheim habe ich gestern schon gesagt, wahrscheinlich eher nicht.
Weißt du, was ich mir auch bei Stefan gedacht habe? Mhm. Ich habe mir schon beim Kölner gedacht, aber der klingt für mich auch wie Lukas Kwasniok. Alle Leute klingen für mich wie Lukas Kwasniok.
Aber bei ihm habe ich direkt auch gedacht, als ich mir die angehört habe. So,
schon mal gehört, kommt bekannt vor.
Ja, und auch ein richtig guter Erzähler.
Ja.
Also da könnte man einfach lange zuhören. Deswegen vielen Dank, Stefan, für deine Einsendung. Es war sehr angenehm, dir zuzuhören. Und ich würde sagen, dann jetzt mit der Sonne hier im Rücken verabschieden wir uns aus dem wunderschönen Wolders in Tirol und greifen jetzt wieder München an. Und morgen kommt für
VfB
euch
VfB Ole Ole.
Richtig.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.